dem Freitagabend-Treff mitten im Sturm. Wir haben uns riesig gefreut, auch wenn der Weg lang war, aus der Auschwitz anzureisen. Wir haben uns riesig gefreut, den heutigen Abend mit euch zu verbringen und euch einen Einblick zu geben in unsere Lebensgeschichte. Und ich fange gerade an. Unser gemeinsamer Weg hat vor 22 Jahren angefangen. Ich habe Melanie an einer Veranstaltung gesehen und habe gedacht, wow, so sieht eigentlich meine Traumfrau aus. Und ich habe dann über Umweg auch ihre Telefonnummern herausgefunden. Und ich habe dann alle Mut zusammengerissen und habe Melanie angerufen und habe dann einen Satz gesagt, der auch in die Geschichte eingegangen ist, die wir heute Abend werden hören werden. Ich habe sie nämlich gefragt, Melanie, gehen wir mal ganz unverbindlich zusammen etwas trinken. Und sie ist dann darauf eingestiegen und wir sind zusammen ganz unverbindlich etwas trinken, zusammen mit Freunden, gehen zu Nacht essen. Und das, was vor 22 Jahren passiert ist, aus dem Unverbindlichen, ist dann 2 Jahre später etwas ganz Verbindliches geworden, weil wir 2 Jahre später dann geheiratet haben und zusammen Ja gesagt haben. Und so sind wir seit vor 2 Wochen sind wir 20 Jahre geheiratet.
Ja. Ich finde es auch schön. Genau. Der Markus und ich, für uns beide, ist schon, wo wir uns, bevor wir uns kennengelernt haben, ist der Glaube an Gott, an den Gott der Bibel, ist uns damals schon sehr wichtig gewesen und ein Bestandteil von unserer Persönlichkeit, von unserem persönlichen Leben. Und wo wir dann auch geheiratet haben, haben wir dann auch einen Trauvers ausgelesen aus dem Prediger 4, wo es heisst, zwei haben es besser wie einer allein. Zusammen können sie mehr erreichen. Wenn einer stürzt, kann der andere ihm wieder aufhelfen. Und eben auch, dass ein Seil aus 3 Schnüren nicht so schnell reisst. Wir haben gewusst, wir möchten unsere Beziehung nicht einfach nur miteinander packen müssen, sondern wir sind uns von Anfang an bewusst gewesen, dass wir in unserer Beziehung den göttlichen Beistand wollen und auch brauchen. Wie fest wir den auch werden brauchen in den kommenden Jahren, das sind wir uns damals noch nicht bewusst gewesen.
Melanie und ich kommen beide aus dem Pflegeberuf. Wir haben beide eine Grundausbildung gemacht als Krankenschwester und Krankenpfleger. Aber wir haben uns eben, wie gesagt, nicht im Spital kennengelernt, sondern an einer anderen Veranstaltung. Aber nach dem Krankenpfleger-Sein ist es nicht geblieben, sondern Melanie ist dann Stationsleiterin geworden von einem Pflegeheim. Und mein Weg ist weitergegangen. Ich habe angefangen, Theologie zu studieren und bin Pastoralassistent in einer Freikirche, auch in einer Pfingstmission. Und mein Weg ist dann nach dem Theologiestudium weitergegangen. Ich bin nicht im Gemeindedienst geblieben, sondern bin dann in der Jugendarbeit vom Bibellesebund gelandet und habe vor 13 Jahren die Geschäftsleitung vom Bibellesebund Schweiz dürfen übernehmen. Das ist so unser beruflicher Werdegang gewesen. Und zu meinem beruflichen Werdegang ist dann die Familienplanung dazugekommen.
Genau. Wir sind vor rund 12 Jahren sind wir dann in Matzingen in ein Reihenei-Familienhaus gezügelt. Matzingen ist im Kanton Thurgau, im öpferreichen Thurgau, Mostindien. Und da wohnen wir seitdem mit unseren beiden Kindern. Mit dem Boas, er ist mittlerweile, also man kann ja nicht mehr sagen Kind, sie sind Teenager, ist mittlerweile 16 und unsere Tochter, Jael, sie ist 14.
Etwas, was uns seit dem Anfang unserer Beziehung verbindet, ist ein Hobby. Wir machen verschiedene Sachen gerne, da kommen wir dann später noch zurück. Aber ein Hobby, das ich schon von Kindesbeinen auf durfte leben, weil ich am Bodensee zu Goldach aufgewachsen bin, war das Thema Segeln gewesen. Ich bin in einer Segelfamilie aufgewachsen. Meine Eltern haben ein familieneigenes Segelboot auf dem Bodensee. Und das ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Ich bin mit 3 Monaten zuerst mal in die Segelferien gegangen. Und so ist Jahr für Jahr sind wochenweise mehr dazugekommen. Und so als ganz, ganz kleiner Bub habe ich gelernt, wie wichtig dass es ist, dass man sich auch im schönen Wetter auf einen Wetterumschwung vorbereitet. Stürme auf dem Bodensee, eine Westwindlage, das kann so schnell gehen, so überraschend. Da kann aus einer Flaute raus ein riesen Sturm aufziehen ohne dass man gut Vorbereitungszeit hat, sondern, wie es auch der Lukas in der Einleitung schon gesagt hat, einfach vom einen Moment auf den anderen kann ein Sturm aufziehen. Ein Link zum Segeln und zum Sturm hat auch unser Leben erlebt. Vor 12 Jahren ist nämlich so ein Sturm bei uns ins Leben hineingekommen, der uns geprägt hat. Vor 12 Jahren mitten im Sturm sich wiederzufinden. Aber mehr dazu erzählen wir in einem Videoclip auf dem wunderbaren Bodensee, auf dem Segelschiff, aber mehr zu dem Sturm im Clip vom Fenster zum Sonntag.
Melanie und Markus Giger machen sich auf zu ihrem gemeinsamen Hobby. Das Segelschiff gehört den Eltern von Markus, ist seit über 30 Jahren in Familienbesitz. Sie starten ihre Tour in Bottighofen am Bodensee. Sie seien ein gutes Team, doch sehr verschieden, meinen beide.
Sehr verschieden.
Ja.
In vielen Bereichen. Und es gibt ein paar Schnittstellen, die uns verbinden, die wir natürlich sehr geniessen.
Segeln
natürlich. Und das Essen. Wir gehen wahnsinnig gerne ins Restaurant, gehen zu Nacht essen.
Ja. Oder mal einen Ausflug in die Berge. Das machen wir auch gerne. Unterschiedlich sind wir, wie wir mit Stress umgehen oder mit Druck. Ich vermeide Druck. Mein Mann braucht Druck, damit sein Potenzial vorkommt. In den letzten Jahren ganz sicher auch, was die Trauer anbelangt, sind wir sehr, sehr verschieden, wie wir mit dem sind umgegangen.
Stichwort Trauer. Auslöser dazu ist ein an sich erfreuliches Ereignis. Melanie erwartet 2012 ihr drittes Kind. Nichts deutet beim Eintritt ins Spital darauf hin, dass diese Geburt 30 Stunden später in einem Trauma enden wird.
Instinktiv haben wir einfach gewusst, es geht um Leben und Tod. Ja. Und letztendlich ist unser Kind dann auch nach 30 Stunden unter schwierigsten Bedingungen, Voraussetzungen, therapeutischen Massnahmen, ist dann unser Kind Micha, unser Sohn, verstorben.
Geburten sind für mich immer mit einer Spannung verbunden gewesen. Ich habe immer gewusst, bis das Kind da ist und es lebt und gesund ist, kann einfach alles passieren. Eine Geburt ist ein Wunder, ein Geschenk. Und gleichzeitig zu merken, wenn es eben nicht so läuft, wie man es sich wünscht, wie man es sich erhofft, die tiefsten Ängste wahr werden.
Wenn die tiefsten Ängste plötzlich wahr werden. Nichts hat vor der Geburt von Micha darauf hingewiesen, dass man vom einen Moment auf den anderen uns wiederfindet in einem Lebenssturm, wo unser Leben in ein Vorher und in ein Nachher getrennt hat. Ein Moment, wo sich tief in uns eingeprägt hat, wo wir realisiert haben, es geht um Leben und Tod. Geburtsvorbereitungen, die sind problemlos gsi. Geburtseinleitung ist problemlos gsi. Und plötzlich ist der Moment da gsi, wo wir zusammen mit den Ärzten müssen entscheiden, nach einem Geburtsstillstand, es muss zu einem Kaiserschnitt kommen. Und während dem Kaiserschnitt auf das Mal Gewissheit, es geht um Leben und Tod.
Nachdem unser Sohn, der Micha, dann auf die Welt gekommen ist. Und eigentlich mit dem Abnabeln ist es plötzlich ganz anders geworden. Also wir konnten unseren Sohn nicht sehen. Sie haben ihn augenblicklich gerade weggenommen, sind mit ihm in einen Nebenraum gegangen. Und wir haben einfach so Geräusche gehört und irgendwie wahrgenommen, es ist viel Hektik umeinander. Aber wir haben nicht gewusst, wir haben keine Informationen gehabt, ist irgendetwas gut oder ist nicht gut. Wir haben einfach instinktiv haben wir gewusst, es geht um Leben und Tod. Das ist einfach, das haben wir wie einfach gespürt, tief innen, dass es um Leben und Tod geht. Sie haben dann auch in dieser Zeit, und im Nachhinein haben wir dann gehört, dass sie den Micha reanimiert haben. Unter schwierigsten Bedingungen haben sie gekämpft, dass er überhaupt nochmals sein Herz anfängt zu schlagen, dass er nochmals ins Bewusstsein kommt. Wir waren unterdessen im Operationssaal gewesen. Wir haben gleichzeitig angefangen zusammenzunehmen. Und wir sind einfach dort und haben gemerkt, jetzt ist überhaupt nicht mehr gut. Und in dem Moment das so realisieren, das war eine unglaubliche Wucht und ein extremes Spannungsfeld auch zwischen «Kommt alles gut?» Ist es einfach, dass er vorläufig vielleicht ein bisschen zu ist, verschleimt, dass er Luft, also Sauerstoff braucht? Oder was geht es da um Leben und Tod? Es ist einfach, wir haben gewusst, es gibt die beiden Extreme. Und das aushalten war sehr schwierig. Der Markus hat dann, und ich, wir haben dann angefangen, in dem Moment auch laut zu beten. Wir haben wirklich die Operationssaal haben wir einfach gefüllt mit Gebet. Es ist etwas, das auch im Spitalpersonal auch sehr viel Eindruck längerfristig hinterlassen hat, wie wir damit umgegangen sind. Spannend war einfach, in dem Moment, wo die total Ohnmacht war, haben wir in so einen Vers hochgekommen. Meine Tochter und ich haben ums Jahresende herum einen Vers gezogen, wo der mich als das Baby begleiten soll in diesem Jahr, in dem Geburtsjahr. Und auf dem Vers war aus dem Psalm 23, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wo ich, der Vers ist eigentlich in diesem Moment von dieser totalen Ungewissheit, ist der wie vom Unterbewusstsein in die Oberfläche gekommen. Und der Markus und ich haben wie gewusst, jetzt geht es darum, dass wir einfach reinstehen und Gott, wie wir seinem Vater uns erlernen, einfach um seinen Willen bittet. Und das haben wir gemacht. Und das hat uns dann in der Situation auch sehr schnell irgendwo Halt gegeben, auch Orientierung gegeben, in welche Richtung dass wir uns bewegen sollen.
Der Micha ist auf St. Gallen auf die Intensivstation vom Kinderspital verlegt worden. Seine Geburt war am Sonntagmittag. Und am Sonntagabend bin ich gebeten worden, dass ich auf St. Gallen fahre, um mit den Ärzten zu reden. Wie wir weiter vorgehen. Mein Vater hat mich auf St. Gallen gefahren, weil ich glaube nicht fähig gewesen wäre, um selber zu fahren. Und ich habe gemerkt, wie in mir die Angst aufgekommen ist, im Wissen, dass ich vermutlich werde Sachen entscheiden müssen in den nächsten paar Stunden, die nicht einfach werden sein. Wie geht man mit Fragen um, wenn es um Leben und Tod geht, vom eigenen Kind? Wie geht man um, mit Fragen konfrontiert zu werden, wo es um Leid, um Schicksal, um eben Leben und Tod geht? Und die stürmischen Gedanken, das hin und her gerissen zu sein, da hat es für mich einfach etwas gegeben, dass ich, genau wie Melanie gesagt hat, um Gottes Willen gebeten habe. Dass ich immer wieder gebeten habe, Vater im Himmel, dein Wille soll geschehen. Wir haben Gott zutraut, dass er übernatürlich eingreifen kann. Aber wir haben auch gewusst, dass das Leben, die Zeitdauer von einem Leben in Gottes Hand stehen soll. Und mit dem Gebet im Herz bin ich dann auf St. Gallen gegangen. Die Ärzte haben beschrieben den Zustand wie ein rohes Ei an einem seidigen Faden, gespannt bis an den Anschlag. In der Ungewissheit, was die nächsten paar Stunden wird passieren. Und sie sind offen und ehrlich gewesen und haben gesagt, wir probieren alles, aber wir wissen nicht, was in den nächsten Stunden und Tagen werden passieren. Und am Montag, einen Tag darauf, hat uns das Spital informiert und hat gesagt, Melanie und Markus kommen so schnell wie möglich mit den Angehörigen, die wollen, auf St. Gallen, auf die Intensivstation vom Kinderspital. Wir müssen euch informieren, dass es Zeit wird sein, zum Abschied nehmen von Micha. Weil alle Therapieanwendungen, alle Versuche, die sie gemacht haben, um einen Weg zu finden, die sind gescheitert. Und wir mussten dann so 30 Stunden nach seiner Geburt Abschied nehmen von Micha. Und der Micha durfte in unseren Arm sterben. Unseren Armen sterben und er ist vorausgegangen zu unserem Vater im Himmel.
Nachdem wir also den Micha im Tod begleitet haben, das haben dann nur der Markus und ich zusammen gemacht, die anderen Angehörigen sind vorher heim, bin ich dann zurück ins Spital auf Wil, wo ich in dem Sinne auf der Privatstation untergebracht war, damit ich einfach nicht bei der Gebärabteilung gerade bin und allen Neugeborenen und Müttern ausgesetzt. Bin ich zurückgegangen ins Spital. Der Markus ist wieder heim auf Matzingen zu den Kindern, wobei meine Schwiegereltern oder meine Eltern auch dort waren. Während der nächsten Tage haben wir sehr viele Sachen müssen erledigen. Wir haben viele Aufträge bekommen. An einen mag ich mich ganz besonders erinnern. Markus und ich haben von der Intensivstation von St. Gallen den Auftrag bekommen, dass wir für den Micha in ein Kindergeschäft, in ein Kleidergeschäft gehen und für ihn Kleidchen kaufen gehen. Damit er nachher für Abschiedsfoto, aber speziell auch dann für ihn sagt, dass er einfach schön angelegt ist. Der Moment hat sich eingebrannt. Das war ganz ein seltsamer Moment gewesen. So die Emotionen sehr unter der Oberfläche und gleichzeitig in dem Laden, wo andere schwangere Frauen sind oder mit Kind und gleichzeitig müssen wir so Kleidchen aussuchen für unser Kind, wo in dem Sinn verstorben ist. Für mich sind in den nächsten Tagen ist es auch sehr herausfordernd gewesen. Ich habe ja in dem Sinn vom Kaiserschnitt her bin eigentlich eine Wöchnerin gewesen. Gleichzeitig hat aber unsere spezielle Situation hat man dem eigentlich nicht die herkömmliche Beachtung können schenken, weil einfach sehr viel anders nebenbei gelaufen ist. Ich bin auch viel vom Spital weggegangen, wieder auf St. Gallen oder irgendwo hin. Und da sind dann manchmal einfach gewisse Sachen auftreten, wie von der Wundheilung her, von dem ganzen Thema Abstillen. Ich hatte sehr viel Muttermilch. Das sind ganze Prozesse, die man hat völlig blockieren und einfach unterbinden auch, wo für mich sehr herausfordernd war. Das ist einfach so nebenbei noch gelaufen, wo eigentlich normal ja viel mehr Raum auch überkommt, zum Glück. Und das war bei uns einfach so ein bisschen nebenbei auch noch gewesen.
Ich bin eigentlich vom ersten Moment an, nach dem Montagabend, als ich daheim war, wie in einem Funktionsmodus drin gewesen. Ich habe nur noch funktioniert und für mich wie eine innerliche To-Do-Liste abgearbeitet mit dem Ziel, eigentlich so schnell wie möglich aus dem Sturm rauszukommen und wieder zurück im Leben zu sein. So nach dem Motto, irgendwie kann ich das erledigen und abhaken. Und wenn wir dann alles abgehakt haben, dann sind wir vielleicht wieder zurück im Leben. Aber der Funktionsmodus, der war ganz herausfordernd. Da waren Situationen, Gespräche mit unseren Kindern, Gespräche mit den Nachbarn, Gespräche mit dem Friedhofsvorsteher, wo schon ewig lang keine Beerdigung mehr für ein Kind organisiert hat und mich hat müssen informieren, dass es auf dem Friedhof zu Matzingen kein Kindergrab gibt, sondern nur Erwachsenengräber und so weiter. Und ich bin mit Themen konfrontiert worden, wo ich bis dahin gar nicht gewusst habe, geschweige denn, dass es Kindergräber gibt auf dem Friedhof oder eben nicht. Aber es sind Themen aufgepoppt, wo ich gemerkt habe, ich bin immer an der Grenze der Überforderung gewesen. Nicht zu wissen, wie schaffe ich den nächsten Tag? Wie schaffe ich die nächste Phase? Wie schaffe ich Beerdigung zusammen mit meiner Familie? Wie begleite ich Melanie? Wie begleite ich Kind? Wie rede ich mit Lehrpersonen? Komplette Überforderung. Und was ich immer wieder machen konnte, sind einfach Stossgebete. Zu mir hat es nicht gelangt, sondern immer wieder Gott hilf, Gott hilf. Ein Schritt nach dem anderen, probieren, möglichst rasch zurück ins Leben zu kommen.
In der Trauer gibt es verschiedene Phasen, wo man eigentlich wie muss bewältigen, wenn man einen Verlust gut will bewältigen, gibt es verschiedene Phasen, wo man daran vorbeikommt. Die erste Phase ist so der Schock, so das nicht wahrhaben wollen, das Gefühl, es kann gar nicht sein. Alles ist erstarrt. Das war so eine Phase, wo vieles noch ein bisschen nüchtern ist. Wenig Emotionen waren da. Man war blockiert. Diese Phase hat bei mir rund 5 bis 6 Wochen gedauert. Ich habe für mich gedacht, wenn es so bleibt, dann halte ich es irgendwie aus, dann geht es. Und für mich ist es ganz schwierig geworden, wo es dann so langsam die zweite Phase kam, ist, wo eigentlich die ganzen Gefühle durchgebrochen sind, wo ja oft auch Wut da ist oder Schuldzuweisung, einfach, wo ganz viel mit sich bringt. Das war eine Zeit für mich, wo ich mich manchmal selber nicht mehr verstanden habe. Ich habe mich selber verschrocken, weil ich manchmal mit den Füßen an die Wand geschlagen habe oder manchmal eben das Kaffeetässchen so schnell abgestellt, dass es wirklich verscherbelt ist. Ich habe einmal einen Kinderschemel, wo die Kinder draufstehen, beim Lavabo zum Händewaschen, da habe ich in Kleinteile zerhackt. Ich habe mich wirklich nicht mehr gekannt und manchmal habe ich geschrauen. Ich habe eine richtige Not gehabt und eine riesige Verzweiflung in mir. Das war eine schwierige Zeit für mich, wo ja, auch die Kinder haben diese Phasen erlebt. Mein Mann hat es auch erlebt, nochmal anders. Es war einfach eine sehr herausfordernde Zeit. Es kam dann später eine Zeit, in der ganz viel Traurigkeit da war. Auch, ich würde im Nachhinein sagen, ich war in einer Depression. Ich habe manchmal gedacht, kommen wir da überhaupt wieder raus? Es war alles dunkel, es war alles so schwer. Und ich habe mich manchmal gefragt, kommen wir je wieder zurück ins Leben? Es war einfach so auch eine Müdigkeit da gewesen, von dem langen Kämpfen, aber noch kein Ende in Sicht. Und das habe ich sehr, sehr belastende Zeit gefunden, bis dann nachher langsam so die Phase kam, in der wir gemerkt haben, es kommt eine Akzeptanz, es ist so ein Annehmen, es ist, wie es ist. Und auch irgendwo mit der ganzen Geschichte, wie versöhnt werden, und merken, das Leben kommt neu zurück und es darf auch wieder Neues werden. Wie gesagt, der Tod von Micha hat unser Leben extrem erschüttert, unsere Ehe, unsere Familie. Und es hat unser Leben wirklich in ein Vorher und in ein Nachher geteilt.
Der Weg von diesen Phasen, die Melanie beschrieben hat, das war nicht ein kurzer. Und mein Wunsch, möglichst schnell wieder zurück ins Leben, der hat sich nicht erfüllt, sondern wir sind Jahre dran gewesen, wie wir selber gekämpft haben, wie wir als Ehepaar gekämpft haben, wie wir Fragen vom Glauben gewälzt haben und wie wir uns durchgekämpft haben durch den Sturm, um den anderen nicht aus den Augen zu verlieren, in dieser Verbindlichkeit weiter unterwegs zu sein, aber letztlich auch zusammen den ganzen Weg zu gehen, so dass wir heute auch dürfen da stehen und sagen, 20 Jahre geheiratet. Es war ein langer Weg. Ein Weg, der geprägt war von verschiedenen Themen, die ich angesprochen habe. Und wir werden nochmal einen kurzen Clip-Ausschnitt anschauen und werden nachher dann in einer Talk-Sequenz zusammen mit dem Lukas auf verschiedene Fragen eingehen, die ihr euch vielleicht stellt oder die wir uns damit auseinandersetzen müssen, um euch einfach noch einen Einblick zu geben, wie wir in dem Sturm mit unserer Ehe, mit unserem Glauben umgegangen sind und was uns da ganz besonders auf dem langen Weg herausgefordert hat. Aber zuerst der Clip.
Zuerst funktioniere man einfach, sagen beide. Doch Melanie wollte und konnte nicht mehr unter die Leute. Es wurde ihr alles zu viel.
Dann hatte ich so viel Wut, so viel Zorn. Ich habe mich zum Teil selber nicht mehr gekannt. Auch ein Stück Wut auf Gott, dass er das zugelassen hat. Auch so, dass wir uns nicht einmal darauf einstellen können, dass einfach alles so dermassen plötzlich gekommen ist. Ich habe mich manchmal erlebt, als ich wirklich mit den Händen oder mit den Füßen an die Wand geschlagen habe. Ich habe ein Kaffeetässchen, mag mich noch erinnern. Ich war so verrückt, habe das so fest abgestellt, dass es nur noch verscherbelt ist.
Jetzt mit dieser Wut, mit dem Zorn, das habe ich für mich nicht so erlebt. Ich habe einfach gemerkt, dass ich unglaublich viel Zeit brauche, um mich zurückzusuchen, um mir selber gut zu schauen, um auch Kraft und den Weg mit der Familie zu gehen. Also,
Und das war ja dann genau das Spannungsfeld, auch in der Unterschiedlichkeit von Trauern. Am besten hat mir die Einsamkeit tun, das Alleinsein. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich muss für die Familie, für die Kinder, für Melanie da sein. Ich habe für mich so gerechnet, nach einem Jahr, anderthalb, oder ich habe mir gewünscht, dass wir wieder zurück im Leben sind. Nach etwa zwei Jahren war der eigentliche Tiefpunkt.
Danke fürs Erzählen und uns reinnehmen in Lebensgeschichte. Und ich habe schon ein paar Fragen, glaube mir alle. Und danke für die Gelegenheit, dass wir noch fragen dürfen. Und ich hoffe, ich treffe auch eure Fragen. Ja, es ist jetzt ein paar Mal angesprochen worden vom langen Weg. Ich glaube, das ist auch das, wo ich so eine Situation nicht erlebt habe, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und irgendwann ist euch das wahrscheinlich bewusst worden. Oh, es ist eben nicht sechs Wochen, es ist nicht ein halbes Jahr, es geht lang. Und dann habt ihr bewusst die Entscheidungen getroffen oder wenn euch das bewusst worden ist, was habt ihr gemacht?
Also für uns war es eine der wichtigsten Entscheidungen, ist eigentlich gerade schon in den ersten Tagen, wo Melanie noch im Spital war, ist gefallen. Wir haben vom Spitalpersonal eine Broschüre bekommen, wo drin gestanden ist, dass ein grosser Teil der Ehepaar infolge eines Kindesverlust oder Kindstod den Weg nicht miteinander arbeitet, sondern sich trennt. Und wo wir das gelesen haben, und uns das so bewusst worden ist, darum habe ich vorher auch die Brücke gebaut zu dieser Verbindlichkeit. Mhm. Wir haben wie hier im Spital zueinander gesagt, wir möchten an dieser Verbindlichkeit festheben und wir möchten alles daran setzen, um miteinander diesen Weg zu gehen. Und wir haben wie das einander zugesprochen, aber ganz ehrlich, und das ist eine Entscheidung, die du angesprochen hast, aber ganz ehrlich, die Entscheidung haben wir immer wieder, jeder von uns müssen auf dem Weg, wo wir waren, immer wieder erneuern. Weil die Herausforderung, was dann eben an dieser Beziehung so genagt hat über all diese Jahre, das entdeckt man oder erfährt man ja dann erst in der Praxis, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und da war sicher die herausforderndste Zeit gewesen, aber die Verbindlichkeit, dass wir zueinander gesagt haben, wir möchten den Weg miteinander gehen und alles daran setzen, dass wir einander nicht verlieren. Das war eine von den Entscheidungen, die, glaube ich, aus meiner Sicht ein absoluter Schlüssel war. Mhm.
Du hast schon angetönt, euch das Verarbeiten war ganz unterschiedlich. Vielleicht ist das die Spannung, die es auslöst. Wie seid ihr mit dem umgegangen?
Genau, also ich glaube, mit dazu haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, wir möchten akzeptieren, wie es jedes packt, wie jedes damit umgeht. Weil wir uns schon bewusst waren, dass wir wirklich verschieden sind und dass das ja oft die Extremsituationen noch viel stärker zum Ausdruck kommt. Ich werde ein paar Beispiele sagen, wo sich bei uns die Unterschiedlichkeit sehr fest gezeigt hat. Der Markus war jemand, der vieles mit sich selber ausgemacht hat. Vieles für sich, er hat nicht so viel darüber reden wollen, er hat das nicht so gebraucht. Manchmal war es eher schwieriger, wenn es immer wieder gekommen ist. Mir hingegen hat das Reden sehr gut getan und geholfen. Und da rein so die Balance zu finden, wann hat es jetzt Platz, dass man darüber redet und wo ist es vielleicht auch nicht dran. Das war immer wieder eine Herausforderung gewesen. Gleichzeitig war es auch so, dass der Markus ja, relativ gefasst gsi, also hat dann auch erschüttert, aber er war doch relativ gefasst gsi. Bei mir hingegen sind Tränen sehr oft geflossen und bei Markus eben kaum. Und ich habe gemerkt, da innen war so ein Schlüssel gsi, dass ich nicht anfange zu bewerten, dass für den Markus er vielleicht weniger traurig ist oder dass für ihn nicht so schlimm ist, sondern dass für ihn einfach anders ist. Ein weiterer Unterschied, der bei uns sehr auffallend war, wir sind am Anfang oft zusammen aufs Gräbli gegangen, auch mit den Kindern. Und dann ist irgendwann zu dem Moment gekommen, wo der Markus nicht mehr so mitkommen wollte. Er hat sich so angefangen, ein bisschen zu sträuben. Und für mich war das persönlich sehr schwierig, weil ich hätte mir das gewünscht, dass wir zusammen aufs Grab können. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wenn ich mir das wünsche und ihn darum bitte und er sagt, wie, ich will nicht, dann habe ich wie gemerkt, das ist für mich verletzend. Und ich habe wie gemerkt, da innen ist es für mich sehr wichtig geworden, wie die Erwartungen, die ich an ihn hatte, loszulassen. Weil für den Markus ist einfach das Gräbli nicht der gleich gute Ort zum Trauern wie für mich. Für ihn war es im Wald zum Beispiel viel einfacher gewesen. Das waren so Unterschiede, um sich irgendwo zugestehen. Oder der Markus hat angefangen zu golfen nach dem Tod von Micha. Ihm hat das gut getan, den Ball können in den Verrückten rausschlagen und über den Rasen laufen. Aber für mich im Kern war es für mich irgendwo verletzend gewesen, weil ich wusste, wenn der Micha da wäre, wäre er jetzt am Kinderwagen schieben. Und so da einfach aushalten, hat sehr viel gebraucht. Ich glaube wirklich, ein grosser Schlüssel war, einfach aushalten und aushalten und aushalten. Und eben, wenn Wünsche äußern oder sagen, wie es einem geht und nicht Vorwürfe machen, weil die sind Gift.
Mhm. Darf ich da gerade noch ein bisschen nachfragen? Wenn man so merkt, es geht auseinander, dann muss man ja irgendwie etwas Gemeinsames finden. Nehme ich an. Was hat euch denn geholfen? Was war da entscheidend gewesen, dass ihr heute eben könnt sagen könnt, 20 Jahre geheiratet?
Die gemeinsamen Gewohnheiten, die wir vorher schon hatten. Es gibt so einzelne Gewohnheiten, die wir vorher schon hatten, die wir trotz allem oder erst recht aufrechterhalten haben. Der Klassiker ist zum Beispiel der gemeinsame Eheabend. Da haben wir immer geschaut, wir haben es im Video gesagt, wir gehen gerne essen, dass wir uns regelmäßig verabreden, trotz Kind, trotz Arbeit und trotz Engagement auch in den Kirchen und so weiter, haben wir gesagt, ein Abend, der ist für uns. Und das haben wir vor dem Tod von Micha gemacht. Und die Herausforderung war dann letztendlich, auf dem gemeinsamen Weg an diesen Gewohnheiten festzuhalten. Auch wenn es nicht einfach ist. Und ich kann euch sagen, wir sind oft in der Stube gehockt, auf dem Sofa, übermüdet, sprachlos, haben einander angeschwiegen und einander einfach sitzen lassen und nicht gewusst, was wir miteinander anfangen sollen. Aber das Dranbleiben. Das Dranbleiben und die Möglichkeiten zu schaffen, die Berührungspunkte zu behalten. Es wäre einfacher gewesen, ich hätte noch mal einen Abend mehr für mich im Wald gehabt oder Melanie hätte noch einen Abend mehr für sich für etwas gehabt. Den eigenen Weg selber zu gehen, wäre vielleicht einfacher gewesen im ersten Moment. Aber in diesen Gewohnheiten dran zu bleiben und trotz allem oder erst recht so miteinander unterwegs zu sein. Und ein zweiter Punkt sind vielleicht gemeinsame Projekte. Wir haben gemerkt, dass vieles, was uns vor dem Tod von Micha verbunden hat, sind vor allem gemeinsame Projekte gewesen. Wir haben jahrelang zusammen Jugendarbeit gemacht, wir haben grosse Sommercamps gemacht, wir haben Events mitgestaltet und da haben wir immer gemerkt, dass das sind Sachen, die uns verbinden. Und wir haben dann wie an einem Punkt gemerkt, dass wir trotz allem Projekte suchen, die uns wieder verbinden. Also da hat ganz praktisch als Familie angefangen. Wir haben uns entschieden, ein Hochbeet zu bauen miteinander. Wir sind nicht die handwerklich Begabtesten, aber es war ein Projekt, das man miteinander geplant, eingekauft, umgesetzt hat, einfach wieder eine gesunde Nähe zueinander zu haben. Oder wir haben angefangen, Besinnungstage über die Ostern im Tessin zu gestalten. Ich tue mich gerne mit der Bibel auseinandersetzen und Melanie tut sehr gerne dekorieren und kreativ sein. Und so haben wir gedacht, wieso verbinden wir das nicht mit so Besinnungstagen, mit Bildbetrachtungen, mit Dekoration, mit Bibeltext und so wieder ein bisschen miteinander können unterwegs sein und einfach das Gemeinsame zu suchen. Mhm.
Ja. Wir haben auch gemerkt, dass es für uns wichtig war, einander einfach gut zu tun. Wir haben manchmal vielleicht kleine Sachen gemacht, vielleicht einmal ein Lieblingsschöckeli am Partner hergelegt den, oder ein Lieblingsgetränk gekauft. Der Markus hat mir einmal einen Adventskalender gemacht mit 24 Karten, wo er auf jede Karte geschrieben hat, was er an mir schätzt, für was er dankbar ist. Und die habe ich also sehr, sehr lange in nächster Nähe gehabt. Also die haben mir sehr viel bedeutet. Oder der Markus hat lange gewusst, dass ich mir eigentlich so eine Weihnachtskrippe wünsche. Ich bin aber relativ heikel oder anspruchsvoll, wie die soll sein. Und der Markus hat mich dann überrascht, indem er nächtelang in der Garage unten hat, aus Holz, aus Schittli und Modellierpaste und so, hat er eine wunderschöne Krippe für mich gemacht. Mit Hirten und Schöfen und Engel und weiss nicht was. Und ich habe von dem nichts mitbekommen. Und an Weihnachten hat er die einfach aufgestellt und es hat mir so viel bedeutet. Es war seine Art, um mir zu zeigen, dass ich ihm wichtig bin, dass er so viel Zeit für mich investiert hat. Oder er hat mir nachdem, dass, also wo ich noch im Spital war, im Wochenbett, ist der Markus gegangen und hat gefragt, ob er meinen Ehering darf haben. Und er ist mit dem zum Goldschmied gegangen und hat neben dem vorhandenen Stein, der schon drin ist, noch einen kleinen Stein, einen Micha-Stein, einsetzen lassen. Und das waren so Gesten, wo wir gemerkt haben, diese Sachen machen und nicht aufhören. Und einander einfach sehr oft auch bewusst entschieden, um einander Danke zu sagen. Manchmal wäre es mir vielleicht eher darum gewesen, mich zu beklagen, ganz ehrlich. Aber ich bin hier und habe Markus gesagt, danke, dass du den Rasen machst. Oder das Auto in die Reparatur bringst. Einfach so, das, was wir im Alltag so oft für selbstverständlich nehmen, ganz bewusst die Sachen erst recht eben pflegen und hochhalten. Es war sehr oft eine Entscheidung. Mhm.
Sehr ein aktiver Weg, was
es sehr,
braucht.
Sehr. Ja. Für mich zum Beispiel auch der ganze Bereich der Sexualität, das war für mich ein extremes Aufmachen gewesen. Ich für mich hätte auch auf die Seite tun. Ich hätte das wirklich nicht mehr gebraucht. Es war mir vieles zu nahe gewesen. So Händchen heben oder eben umarmen, das war super gewesen. Aber alles, was irgendwie mehr war, ist sehr schwierig gewesen. Und da haben wir beide gegenseitig sehr, sehr viel müssen aushalten. Aber wir haben einfach gesagt, wir bleiben dran, weil wir glauben, dass es unsere Beziehung doch stärkt. Und weil wir einfach davon überzeugt gewesen sind, dass es auch ein Grundschutz um unsere Ehe leidet.
Ich würde noch gerne ein anderes Thema ansprechen. Ihr habt beide gesagt, der Glaube an Gott, der ist verbunden. Gott, der Wunder tun kann. Gott, der mich retten konnte. Und vor dem zu stehen, er hat es nicht gemacht. Was hat das ausgelöst in euch?
Sicher in einem ersten Moment hat es ganz viele Fragen ausgelöst. Und ich glaube, auch in den letzten Jahren, im Gespräch mit ganz vielen Leuten, ist immer wieder die Frage, die mich selber beschäftigt hat oder die ich oft auch höre, ist, wo ist Gott in allem drin? Oder warum lässt Gott das zu? Oder lesen wir nicht in der Bibel, dass Gott nur das Beste für uns will? Oder so Aussagen, wo ich auch kenne, wo ich auch glaube und gleichzeitig eine Situation zu erleben, die mich zutiefst herausfordert, wo mein Glaube auch zutiefst herausgefordert hat und ich sehr oft gefragt habe, Gott, wo bist du? Und ich glaube, ich habe in dieser Zeit die Bibel mit ganz anderen Augen oder aus einem anderen Blickwinkel, nicht mit anderen Augen, sondern aus einem anderen Blickwinkel angefangen zu lesen. Und ich habe Gott in dieser Phase, jetzt wo wir zurückschauen auf die 12, 13 Jahre, hat sich auch mein Gottesbild verändert. Ich vergleiche das oft mit einem Mosaik. Ein Mosaik besteht aus ganz vielen verschiedenen Arten von Steinen und auch Farben. Und mein Gottesbild, mein Gottesmosaik hat in den letzten Jahren eine neuartige Steine sind dazugekommen, die ich vorher nicht gekannt habe. Also mein Gottesbild ist vielfältiger weiter geworden mit Steinen, die ich so nicht gekannt habe. Also einen schwiegenden Gott zu erleben. Ich habe viel erlebt, wie Gott redet, wie er mit mir unterwegs ist. Und diese Phase zu erleben, wo ich einfach merke, hey, das tut er nicht. Und die Bibel aus dem anderen Blickwinkel anzuschauen. Ich habe ganz viele Bibelstellen entdeckt, wo ganz schwierig sind, wo Menschen leidvoll die Situationen erlebt haben, wo ich mich wiedergefunden habe. Also, da sind Leute geköpft worden, da sind Leute verfolgt worden, da sind nicht gläubige Leute oder so, sondern Jesus-Nachfolger, wie wir lesen, die ganz, ganz Schwieriges erlebt haben. Und zu denen gehören wir heute auch.
Wie ist es für dich gesehen, Melanie? Das Gefühl, Gott, wo ist er?
Ich glaube, es war schon einfach die Auseinandersetzung. Wir sagen heute beide, für uns, unser Gottesbild ist nicht schlechter geworden oder bösartiger. Es ist einfach erweitert worden. Da sind wirklich eben andere Steine dazugekommen, wie ein verborgener Gott, ein geheimnisvoller Gott. Ein Gott, der vielleicht nicht immer sich nur so nachfühlt, sondern vielleicht auch mal fern. Oder auch, ich habe sehr lange Zeit gekämpft, persönlich mit dem Gefühl von der Gottverlassenheit. Und das einfach aushalten, ich hatte das sicher 2 Jahre gehabt, das Gefühl von dieser Gottverlassenheit. Und trotzdem sage ich, bleibe einfach dran. Ich weiss noch, dass ich nach dem Tod von Micha einfach von Gott sehr enttäuscht war, dass er das zulassen hat. Auch so plötzlich, eben, dass wir uns nicht darauf einstellen konnten, dass es uns einfach so völlig wie ein Tsunami überschwemmt hat. Das war für mich sehr, sehr erschütternd gewesen. Also ich würde sagen, mein Glauben war wirklich nach dem Tod von Micha erschüttert gewesen. Und ich weiss noch, wie ich die Wut auch gegenüber Gott rausgelassen habe. Ich habe geklagt und habe aber Menschen erlebt, die mir gesagt haben, so kannst du nicht mit Gott reden. Und ich für mich habe gesagt, ich mache es trotzdem, weil ich einfach gewusst habe, wenn ich nicht grundehrlich bin zu Gott, dann stehe ich in der Gefahr, dass ich mich von ihm verschliesse, distanziere und vielleicht in der Folge von ihm weggehen. Und so habe ich eigentlich in dieser Zeit gelernt, ganz, ganz aufrichtig von Gott zu werden, wo vielleicht vorher mein Bild von Ehrfurcht, das ich von Gott hatte, vielleicht ein Stück weit nicht ganz gleich zulassen hat. Wenn man das Gefühl hat, das kannst du ja nicht. Er ist heilig, er ist über allem, er ist hoch erhaben. Und nachher zu merken, wo ich Gott einfach wirklich alles ungeschminkt hingeknallt habe und den ganzen Schmerz rausgelassen habe, die ganze Verzweiflung, alle Fragen entgegengeschleudert habe. Und ich aber gleichzeitig die Erfahrung gemacht habe, dass er das alles aushaltet. Dass er es aushaltet, dass er bleibt. Da, wo es die Menschen ja oft nicht so aushalten, vielleicht eben dann auch nicht mehr bleiben, da ist Gott einfach geblieben. Und ich habe erlebt, dass er ein unglaublich belastbarer Zuhörer ist. Und ich würde sagen, für mich hat das Klagen letztendlich, das Schnörkellose mit Gott reden, das hat letztendlich für mich sehr etwas Befreiendes gehabt und hat auch meine Beziehung zu ihm viel vertieft. Und ich habe einfach durch das Ganze hat bei mir auch dürfen mit der Zeit auch das Vertrauen in ihn wiederhergestellt werden. Ich würde sagen sogar, es ist viel tiefer geworden. Mhm. Ja. Und auch meine Liebe zu ihm.
Mhm. Vielleicht möchte ich da noch ergänzen auf die Frage, die ich vorher gestellt habe. Wo ist Gott in all dem? Wo ist Gott in den Phasen gewesen, wo wir so gelitten haben? Wo so Herausforderung war? Gibt es für mich eine Antwort? Nämlich, er ist mit drin, mit dabei. Und das Aushalten oder der Weg, wo man dann geht als Mensch, das ist die herausfordernde Zeit, wo wir drin leben. Der Weg, wo wir gehen müssen. Aber das heisst nicht, Gott ist nicht da, sondern Gott ist mit drin, mit dabei. Und an dem ändert sich nichts.
Ja, und mir hat es da innen auch geholfen, auch den Hiob, den wir in der Bibel lesen, dem Mann Gottes, der so ehrlich geworden ist gegenüber Gott und wo also so vieles rausgelassen hat. Ich habe manchmal gedacht, Entschuldigung für den Ausdruck, aber er kotzt sich fast bei Gott aus. Das ist einfach alles so ungefiltert rausgekommen. Und er ist für mich eigentlich in dem Sinne zum Vorbild geworden. Ich habe gemerkt, an dem kann ich mich orientieren. Und offenbar, dass das Buch so in der Bibel steht, sagt ja auch etwas über Gott aus. Er hätte ja können sagen, du, das lassen wir schön auf der Seite. Sondern er hat eigentlich gesagt, hey, das Buch, das muss in der Bibel drin sein. Und er hat schon gewusst, wieso. Es zeigt ja, dass wir dürfen in dieser Aufrichtigkeit zu ihm kommen. Und ich meine, der Hiob hat ja nachher auch 37 Kapitel lang einfach das Schweigen von Gott, das verborgen sein, dass er sich nicht mit ihm offenbart hat oder ihm nicht so ja, zu ihm geredet hat, da hätte er müssen aushalten, bis nachher dann die Veränderung gekommen ist.
Und du hast da irgendeinen Weg gefunden, wo das Klagen immer mehr abgeklungen ist. Was war dort entscheidend für dich?
Genau, für mich war dort entscheidend. Ich würde sagen, jetzt sind wir bei der Phase, die so gekommen ist, wo ich in der Depression war. Und ich weiss noch, in dieser Zeit habe ich den Vers gelesen aus dem Philipper 4,4, dass wir uns alle Zeit sollen freuen im Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Oder eben auch so, dass jeder lag. Und als ich das so gelesen habe, ja, es hat in mir recht viel ausgelöst. Es hat mich fast provoziert im ersten Moment, weil ich das Gefühl habe, ja, du bist gut. Was soll ich denn dankbar sein für den bescheuerten Zustand? Und gleichzeitig hat es mich aber nicht losgelassen. Und so bin ich hin und habe geschaut, wie sind die in die Verse zustande gekommen. Und ich habe dann entdeckt, dass sie von Paulus sind. Und der Paulus hat den Text ja nicht irgendwo geschrieben, wo er am Sandstrand gehockt ist. Im Liegestuhl, Martini in der Hand, Sonnenuntergang, so nett. Sondern dass er eigentlich aufgrund des Glaubens im Gefängnis war. Und dass er nicht ein Schweizer Gefängnis hatte, sondern eben Bedingungen, die ich mir vorstelle, unterernährt. Einsam, kalt, ungeziffer, wo ihn umgeben hat. Und das hat mich irgendwo nicht losgelassen. Und ich habe einfach gesagt, da innen ist ein Geheimnis. Ich meine, wenn der Paulus das kann, habe ich mir gesagt, dann kann ich das oder dann will ich das auch. Und so bin ich eigentlich hin und habe gesagt, okay, für was kann ich denn noch dankbar sein? Und ja, habe dann angefangen, wirklich willentlich mich entscheiden, dass ich möchte schauen, was habe ich denn noch gut in meinem Leben. Und ich habe angefangen, Sachen zu entdecken, die mir vielleicht vorher wie nicht mehr so bewusst war in meiner Dunkelheit. Für den Sonnenschein oder für die schönen Gemüsefelder, für die Natur, für die Blumen. Ich konnte Gott können von ganzem Herzen danken, sagen, einfach für Medikamente und Spitäler, die wir haben. Oder auch, dass wir fließend Trinkwasser haben, wo wir sogar das WC damit spülen können. Also es sind viele Sachen, die ich gemerkt habe, ich habe wie angefangen, bewusst mich auf den Weg zu machen. Es ist mir nicht leicht gefallen. Und es war aber ein Training, wo ich gemerkt habe, es ist etwas, das mit mir etwas macht. Es ist nämlich in mir mit der Zeit heller geworden. Es ist weiter geworden. Und ich habe gemerkt, es fängt sich an, meine Perspektive zu verändern im Ganzen hinein. Und ja, es hat einfach den Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, das hat mir wirklich im Innersten etwas verändert. Und es hat mir auch im Moment geholfen, wo ich gemerkt habe, gerade wenn wieder irgendein Flashback kam vom Trauma her, es hilft mir viel schneller, einfach wieder, wenn alles anfängt zu wanken, wieder in die Ruhe kommen. Es hat wie etwas stabilisiert in meiner Seele. Das war so der Schlüssel gewesen. Und das andere, neben der Dankbarkeit, war, ich habe angefangen, viel zu singen. Ich weiss noch, einmal bin ich am Laufen und ich habe dann gesungen das Lied «Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben». Und es war ein Moment, wo angefangen haben, bei mir Tränen zu laufen, wo ich aber gewusst habe, es sind keine Tränen von der Trauer. Und es war ein Moment, wo ich da nicht einordnen konnte, was jetzt genau passiert. Und da hat sich dann die nächsten zwei Tage wieder wiederholt. Und im Nachhinein würde ich sagen, dort ist mir Gott wirklich ganz tief begegnet. Ich bin heim und habe dort zu Markus gesagt, Markus, und jetzt geht es aufwärts. Ich habe es einfach gewusst, gesagt, und jetzt geht es aufwärts. Und es war nachher nicht gerade zack, bumm, alles gut gewesen, sondern es hat einen Weg gebraucht. Aber ich würde sagen, es war der Durchbruch gewesen. Zurück ins Leben, raus aus dem Trauertal, zurück ins Leben hinein. Und ab da ist es wirklich aufgegangen.
Schön. Ja, vielleicht als letzte Frage, Markus. Hast du so einen Schlüsselmoment gehabt, wo du gemerkt hast, jetzt geht es wieder auf oder ab, je nachdem, der Pass ist überstiegen?
Es hat ein Schlüsselmoment gegeben, wo später auch in dieser Zeit drin war, wo wir schon länger wieder am Kämpfen waren, zurück ins Leben. Ein Moment, der sich mir genauso eingeprägt hat. Es ist, ich habe im Rahmen von einem beruflichen Sabbatical, von einer Auszeit, dürfen eine Erlebnis-Coaching-Woche in Island machen. Wir waren eine Woche lang outdoor unterwegs gewesen, mit Rucksack vollpackt für die ganze Woche mit Zelt, Kocher. Es hat wahnsinnig viel Schnee gehabt. Es war sehr früh gewesen von der Saison. Wir waren die erste Gruppe auf dem Weg nach der Wintersaison. Es hat überdurchschnittlich viel Schnee gehabt in der Nacht, minus 12 Grad. Und für mich ist der Weg, wir sind von der Küste, von der Meeresküste, über den Vulkan, über das Vulkangebirge ins Landesinnere gelaufen. Und für mich ist der Weg, ich habe gewusst, als ich dort hochgeflogen bin, für mich ist der Weg wie ein innerlicher Weg vom Meer der Tränen über den Vulkan, also über das heiße Gestein, zu diesen warmen Quellen im Landesinneren, wo das Ziel war, bei diesen warmen Quellen zu baden. Und ich habe gelitten. Ich habe innerlich gelitten auf dem Weg. Ich habe körperlich gelitten auf dem Weg. Es war sehr kalt. Und ja, auf allen Ebenen war ich wirklich gefordert. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich bin ja auf meinem Lebensweg, der mich so herausfordert. Und ich bin auf dem Weg zu Island. Und da bin ich in einer Nacht, das ist etwa die Dämmerung, ist etwa 3 Stunden, also zwischen 12 und 3 ist es ein bisschen dunkler als der Tag durch. Und ich bin dann nach 3 Stunden schlafen, bin ich verwacht am Morgen um 3. Ich habe gewusst, wir laufen erst um 6 Uhr wieder zurück. Und darum habe ich dann in einem ganz kleinen Schutzräumchen Unterschlupf gesucht. Es hat einen Sturm geherrscht draussen. Und ich bin in den Schutzraum reingehockt und habe einen Kaffee gekocht. Und ich hatte eine ganz kleine Bibel dabei. Und ich habe 5 Verse gelesen in dieser ganzen Woche. Das war nämlich genau in dem Moment, wo ich den Psalm 100 gelesen habe. In dieser Schutzhütte. Und die 5 Verse von dem Psalm 100, das war für mich so eine Gottesbegegnung oder so ein Schlüsselmoment, der mich nachhaltig geprägt hat. Weil in diesen Psalmversen steht, wir sollen Gott zujubeln. Für seine Größe, für seine Treue. Er ist der Hirte von seiner Herde, der treu ist über alle Generationen. Und der ganze Fokus hat wie weggezogen von dem, wo ich drin bin, sondern die Größe Gottes von unserem Schöpfer. Die Natur, die war so gewaltig dort oben. Und gleichzeitig der Zuspruch, ich bin treu, ich bin euer Hirt und ich sehe auch die Schafe, die verletzt sind. Ich kümmere mich um die, denen wo es nicht gut geht. Ich bin der Hirt. Und ich könnte es gleich sagen, wie Melanie vorher gesagt hat, es ist von dem Moment her nicht alles einfach gut geworden. Aber es war eine tiefe Gewissheit, dass Gott da ist und er in unserer Situation mit uns den Weg geht. Und wir haben die heissen Quellen erreicht.
Danke vielmals. Wir machen hier mal einen Punkt. Und wir hören alle Psalm miteinander. Und das ist auch so eine Einladung an uns alle, einfach auch so einen Moment zu haben, wo wir Gott begegnen dürfen. Mit unseren Fragen, mit dem, was unser Leben ausmacht oder vielleicht auch schwer macht. Und nachher willst du, Markus, uns noch so ein paar Gedanken für den Alltag mitgeben als Abschluss.
vom Herr über Himmel und Erde. Er stellt die Füße auf festen Grund. Die Beschütze schlaf nicht, er wacht über dir. Ja, der Herr ist dein Schatten. Wenn der Titz mit am Tag oder die Kälte in der Nacht, könnt ihr jemals schaden. Ich habe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt vom Meer über Himmel und Erde. Er stellt die Füße auf festen Grund. Wenn der Titz mit am Tag oder quält die Nacht, könnt ihr jemals schaden. Ich habe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt vom Herr.
Situation gegeben auf dem Weg, der mich nachhaltig geprägt hat. Und von der möchte ich euch ganz kurz erzählen und euch ein Bild für euren Alltag mit auf den Weg geben. Ich bin dem mitten im Sturmweg, wo wir waren, auf dem Weg zum Flughafen gsi. Ich bin international an eine Sitzung eingeladen gsi und ich habe gemerkt, wie in mir innen alles tobt. Und ich bin an den Flughafen gekommen, recht knapp, spät dran und bin am Flughafen verschrocken, weil ich gemerkt habe, mein Flug hat anderthalb Stunden Verspätung und ich muss noch gar nicht durch die Passkontrolle. Und ich habe mich dann entschieden, nicht zu arbeiten, sondern etwas zu machen, das ich schon lange auf dem Herz hatte. Ich bin nämlich in die Flughafenkapelle. Und ich habe die grosse, schwere Tür von dieser Flughafenkapelle aufgemacht und bin auf der hintersten Ecke von diesen Stuhlreihen gehockt. Hinter mir ist die Flughafenkapelletür zugegangen und es war mucksmäuschen still gsi. Der Lärm vom Flughafen war draussen rausgesperrt und ich bin ganz allein in dieser Stille gehockt und ich habe gemerkt, wie überfordert ich mit mir selber bin. Ich habe auf einmal gemerkt, der Sturm in meinem Leben, der macht etwas mit mir. Und ich bin herausgefordert, mit mir selber dort zu sitzen und gleichzeitig habe ich auf den freien Stuhl neben mir geschaut und habe zu Gott gesagt, Vater im Himmel, ich möchte, dass du mit mir Zeit verbringst. Du siehst meinen Sturm, du siehst die Herausforderungen, wo ich drinstehe. Und ich bin einfach sitzen geblieben und habe dort ausgeharrt. Zeit zu haben, um mitten in dem Sturm, wo ich drin gestanden bin, auf mich selber zu hören, wie es mir geht, was ich fühle und gleichzeitig aber auch Gewissheit zu haben, dass der allgegenwärtige Gott, den die Bibel beschreibt, auch da ist. Und ich weiss nicht, wie es dir geht in deinem Leben. Ob du dich wie in einem Flughafen fühlst, wo so viel läuft, wo so viel Betrieb ist, wo voll ist von Terminen, von Leuten, von Arbeit, dass es einfach so umeinander treibt. Oder ob du dich mitten in einem Sturm fühlst, wo das Leben so richtig hart, ein Sturm, dich herausfordert. Ich kenne deine persönliche Situation nicht, aber wir alle stehen am Morgen früh auf, die meisten, und gehen am Abend spät ins Bett, gefüllt, meistens überfüllt von Eindrücken, von Herausforderungen, von Terminen, von Arbeit, von Fragen, von Sorgen, von Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Ein Gefühl, das Leben haben, das einem kann überfordern oder überfüllt ist mit Sachen, die uns nicht gut tun oder die uns so herausfordern, dass es ans Lebige geht. Die Bibel redet auch von der Fülle vom Leben, aber von der Fülle von Frieden, von Freude, von Liebe und nicht zu überfüllt sein von Termin, Arbeit, Sorgen und Fragen. Wie passt das zusammen? Das Bild vom Flughafen, vielleicht deine persönliche Situation und die Fülle vom Leben, wo die Bibel davon redet. Ich habe einen Schlüssel entdeckt in dieser Flughafenkapelle, wo mein Weg aus dem Sturm raus nachhaltig geprägt hat. Wenn wir Psalmen lesen, da gibt es ganz, ganz viele Psalmisten, die Liedschreiber von diesen Psalmen, die aus dem Leben schreiben. Sie beschreiben nämlich, wie das Leben tobt, wie das Leben herausfordert. Sie schreien zu Gott, sie toben zu Gott und gleichzeitig oder meistens danach loben sie Gott. Sie singen Lieder aus Dankbarkeit zu dem Gott. Und immer wieder in diesen Psalmversen entdecken wir etwas, wo sich wie eine rote Linie, wie ein Schlüssel durchzieht. So lesen wir zum Beispiel im Psalm 37, Vers 7, sei stille und warte auf den Herrn. Bis still und warte auf den Herrn. Das ist das, was ich erlebt habe in dieser Flughafenkapelle. Ich bin still geworden und ich habe gewartet auf den Herrn. Und ich bin inzwischen nicht viel in der Flughafenkapelle gewesen, aber ich bin immer wieder an Ort von der Stille auf Sitzbanken am Waldrand oder als Feuer am Abend gehockt und bin still geworden vor Gott. Und im Psalm 62, Vers 2 und 3 lesen wir,
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und schaut, das Bild, der Vers, ist für mich zum Bild vom Leben geworden. Ich habe euch hier einen Handkompass mitgebracht, einen antiken, aber einen Handkompass, der die Aufgabe hat, nach Norden zu zeigen. Aber wenn ihr den Handkompass nehmt und ihr zum Hosensack rausnehmt oder gerade so daherkommt, dann zeigt das Norden überall hin. Und erst jetzt, wenn ich den Kompass ruhig vor mich annehme, pendelt er sich ein und er zeigt mir wirklich, wo Norden ist. Und das Stille zu Gott, wo wir in dem Vers lesen, ist für mich das Bild vom Leben, von dem Kompass, wo im Sturm überall hin zeigt. Aber erst, wenn unsere Seele, unser Herz, unsere Gedanken in die Ruhe kommen, uns ausrichtet zu Gott, wenn wir in die Ruhe kommen vor Gott, dann passiert etwas, was ich in dieser Stille immer wieder erleben durfte. Ich habe gemerkt, wenn ich Abstand bekomme zu den Herausforderungen des Lebens. Und wenn ich einen Blick von Gott auf mich und mein Leben bekomme. So oft Zusagen und Ermutigungen, die er gesagt hat, ich bin mit dir, ich träge dich, ich begleite dich, ich gehe den ganzen Weg mit dir. Aber immer wieder die Einladung, Markus, komm zur Ruhe. Richte dich aus von dem, auf den, wo der Fels ist. Von ihm, wo Hilfe kommt. Er, wo dich beschützt. Und es ist mein Anliegen und mein Gebet und unser Gebet, der Melanie und meins, dass ihr, egal in welcher Situation ihr in eurem Leben seid, egal was für ein Sturm in eurem Leben oder in eurem Umfeld am Toben ist oder vielleicht auch zukünftig, wird irgendwann einmal in euer Leben kommen, dass ihr wisst, woher das Hilfe kommt. Zu wem, dass ihr dürft gehen und wer mit euch den ganzen Weg geht. Ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen Danke sagen. Für den, wo du bist. Dein Wort sagt, du bist Schöpfer und Herr über Himmel und Erde. Danke vielmals für deine Gegenwart, auch im Heute. Du bist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit her. Und deine Liebe zu uns Menschen, deine Treue zu uns Menschen, ganz unabhängig von unseren Lebensumständen und da, wo wir auf dieser irdischen Welt erleben. Du siehst uns, du bist bei uns und du gehst den Weg vom Leben mit uns. Und so möchte ich dich bitten, in allen Stürmen, auch vom heutigen Abend, wo wir vielleicht persönlich drinstehen, vielleicht sind Stürme vom Alltag mit Arbeit, mit Beziehungsherausforderungen, mit dem Leben, das hart ist. Oder vielleicht sind es ganz tiefe, leidvolle Situationen, die wirklich ans Leben gehen, Herr. Wo Lebensfreude schwindet, wo Lebenskraft schwindet, Herr, so möchten wir dich bitten, dass du in die Situationen hineinkommst, Herr. Mit deiner Ruhe, mit deinem Frieden. Dass Herzen zur Ruhe kommen dürfen, dass Gedanken zur Ruhe kommen dürfen. Bei dem, der Ruhe schenkt. Von dem, wo Hilfe kommt, Herr. Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen. dass du den ganzen Weg mit uns gehst, Herr. Auch mitten im Sturm. Amen.